Jetzt haben wir 2 Wochen Shutdown hinter uns. 2 Wochen, die ich meine Jungs zu Hause habe, meine Frau zu Hause habe. 2 Wochen, in denen nicht viel passiert ist, sollte man meinen. Also mein Schreibtisch ist voll, mein E-Mail-Postfach quillt über. Es ist viel zu tun irgendwie und es gibt immer was zu tun. Es gibt vor allem immer Grund, sich zu beunruhigen, immer Grund, Nachrichten zu gucken und eine neue Schreckensmeldung zu bekommen, neue Zahlen, die manchmal vielleicht ein bisschen beruhigend sind, dann aber doch wieder alles ganz furchtbar erscheinen lassen. Und in dieser Zeit ist Hoffnung etwas, was viele Leute noch zu meinen zu haben oder sagen, das hält sie am Leben, das hilft ihnen morgens aufzustehen. Hoffnung ist das Thema, mit dem wir uns in den letzten anderthalb Wochen in unserem Online-Wohnzimmer beschäftigt haben. Online-Wohnzimmer mit jungen Leuten, da treffe ich mich jeden Vormittag um 11 Uhr mit zwischen 10 und das meiste waren, glaube ich, 24 Leute, die wir einmal zusammen online waren, in einem Konferenzraum zugeschaltet per Webcam, per Mikrofon oder einfach nur zuhören und schreiben. Da unterhalten wir uns über Hoffnung und das, was Hoffnung gibt und was Hoffnung eigentlich ist. Ein Thema, was wir behandelt haben, war die Auferstehungshoffnung. Also die Hoffnung darauf, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Hoffnung grundsätzlich ist, das ist was wir rausgefunden haben, ist auf jeden Fall etwas anderes als Optimismus. Es gibt Optimismus und Pessimismus. Der Pessimist würde sagen, oh, was wird da bloß kommen, das wird alles ganz furchtbar. Der Optimist sagt dann, ja, ach, das wird schon irgendwie gut und am Ende werden wir zurückblicken und dann wird das alles schön gewesen sein oder gar nicht so schlimm oder wie auch immer. Jemand, der Hoffnung hat, der denkt in komplett anderen Kategorien. Der hat eine Ahnung von dem, was sein wird. Er hat eine begründete Annahme, die das hier und jetzt verändert. Hoffnung als eine begründete Annahme, die das hier und jetzt verändert. Die Auswirkung auf das hier und jetzt hat. Die Umstände anders macht. Eine Hoffnung, die Hoffnung auf Auferstehung, die hat absolut alles verändert. Die gesamte Weltgeschichte wurde verändert. Seit 2000 Jahren gibt es Menschen, die daran glauben. Und vor 2000 Jahren, da waren die ganz großen, mächtigen Männer. Das waren die Cäsaren. Das waren die Brutusse. Das waren die Helden, auf die man aufgeblickt hat. Und die Deppen, über die man gelacht hat. Das waren die mit der Auferstehungshoffnung. Die Matthiasse, die Andreasse, die Thomasse. Und heute, 2000 Jahre später, sind das genau die Namen dieser Deppen, die wir unseren Kindern geben. Und wir nennen unsere Hunde, Cäsar oder Brutus. Es hat sich was verändert. Das sind jetzt nur Hundenamen. Es hat sich die ganze Welt verändert, weil Menschen Hoffnung hatten, Auferstehungshoffnung, weil sie geglaubt haben, dass dieser Jesus von Nazareth, dass er wirklich auferstanden ist. Auferstehungsglaube ist was Schwieriges, finde ich zum Beispiel immer wieder bei Beerdigungen. Wenn man an einem offenen Grab steht, und dann von Auferstehungshoffnung spricht. Ich habe dann immer diesen Vers, diesen Satz, ich lese Worte, die unseren Auferstehungsglauben bestärken. Und dann lese ich aus der Bibel, aus dem 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4 und will da Hoffnung drauf machen. Die lauten, gepriesen sei Gott und Vater, unser Vater. Nein, nochmal, gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält. Als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Auferstehungshoffnung, die sich darin begründet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es ist schwierig am Grab, das vorzulesen, das auszusprechen, auch wenn es meine feste Überzeugung ist, weil man spüren kann, dass in diesem Moment, wo der Tod so greifbar ist, die Endlichkeit ersichtlich ist, dass es so unterschiedliche Vorstellungen von Auferstehung gibt. Das wird fast immer gesagt. Also natürlich lebt der Verstorbene in unseren Gedanken weiter. Er wird immer in unseren Herzen nah sein. Manche Leute glauben auch an eine körperliche Auferstehung und sind davon überzeugt, dass die Körper wieder lebendig werden, was dann besonders schwierig ist bei einer Urnenbeisetzung. Also da müsste dann jemand viel zusammenpuzzeln. Es ist schwierig. Es ist die Vorstellung, dass die Seele irgendwie entschwindet. Es gibt unglaublich viele Vorstellungen davon, wie Auferstehung funktioniert, ob es sie gibt und wie es eben nach dem Leben weitergeht. Auch schon früher, auch schon in heidnischen Kulturkreisen gab es diese Vorstellung oder gab es unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es nach dem Leben weitergeht. Es ist keine neue humanistische Erfindung, dass Menschen glauben, dass sie mal tot waren, dann haben sie eine Zeit lang gelebt und dann sind sie halt einfach wieder tot. Sie waren vorher nicht, sind zwischendurch ein bisschen und dann sind sie einfach wieder weg. Es gibt Grabsteine, 2000 Jahre alt, römische Grabstätten, auf denen genau diese Vorstellung steht. Ich war nicht, ich bin und ich bin nicht mehr. Es gibt den Reinkarnationsglauben, dass man als irgendetwas wiedergeboren wird. Auch das ist nicht neu, das ist nicht nur buddhistisch oder hinduistisch. Man kommt als irgendetwas wieder in diese Welt, als Tier, als anderer Mensch, als Baum. Man wird, wenn man stirbt und verwest, dann als Gras auf dem Friedhof wieder erscheinen. Diese Vorstellung, es geht irgendwie weiter, die ist uralt. Die Vorstellung, dass Menschen als Götter wiedergeboren werden und in ein Totenreich übergehen als Geister. All das ist bekannt, ist verbreitet. Die Vorstellung, die Hoffnung, der Wunsch, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Die jüdische Vorstellung von vor 2000 Jahren, die in der Zeit, in der Jesus geboren ist, gelebt hat, gewirkt hat, da gab es die Vorstellung, dass es eben keine Auferstehung geben könnte oder aber eben die leibliche Auferstehung, dass die Körper wieder lebendig werden. Das ist ganz interessant zu lesen beim Auszug aus Ägypten, dass das Volk Israel nimmt die Gebeine, den Leichnam von Josef mit, um ihn bei sich zu haben, um darauf aufpassen zu können für den Moment, dass die Auferstehung passiert, da soll der Josef eben nicht irgendwo im fernen Ägypten auferstehen, sondern mit im gelobten Land. Dass es unterschiedliche Vorstellungen gab, das kann man ganz wunderbar bei Paulus nachlesen, Apostelgeschichte 21, wo sein Weg nachzuempfinden ist, nachzulesen ist, wie er festgesetzt wurde in Jerusalem, nach Caesarea kam, später dann die Schiffsfahrt bis nach Rom. Dieses juristische Geschacher und diese juristischen Winkelzüge, die auch sehr geschickt von Paulus begangen worden sind, in Apostelgeschichte 24, wo er ganz klar sagt in Vers 21, wegen der Auferstehung der Toten werde ich hier oder wegen meinem Glauben an die Auferstehung der Toten werde ich hier verklagt und bringt damit die verschiedenen jüdischen Parteien gegeneinander auf und es entsteht wieder ein Aufruhr und es ist ein Riesendurcheinander. Die Auferstehung der Toten, Paulus hat daran geglaubt, nicht zuletzt deswegen, weil ihm der auferstandene Jesus erschienen ist. Was ist deine Auffassung dabei? Woran glaubst du, was nach dem Tod passiert? Was glaubst du, was mit uns Menschen passiert, wenn wir sterben? Diese Frage und das Beschäftigen damit, das ist erstaunlich ins Hintertreffen geraten. Das macht man nicht mehr. Ich habe vor kurzem in einer Diskussion in den Raum geworfen, dass ich es schön finde, dass wir als globale Gesellschaft es nicht zulassen wollen, dass einige Alte sterben werden an diesem Coronavirus und wir deswegen bereit sind, die gesamte Weltwirtschaft zu opfern und uns selbst da in häusliche Quarantäne begeben und so weiter, um die Schwachen zu schützen. Da kam der Einwand, den teile ich nicht, aber er war auf jeden Fall berechtigt. Da kam der Einwand, nee, das ist keine Nächstenliebe, sondern die Vorstellung, dass der Tod auf einmal so nah kommt und dass Menschen sterben und dieses Sterben etwas mit mir und meinem Verhalten zu tun hat. Das ist so schrecklich, dass Tod auf einmal im Leben eine Rolle spielt, dass man bereit ist, alles dafür zu tun, damit man sich bloß nicht damit beschäftigen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich damit beschäftigst, ob du in diesen Zeiten mehr darüber nachdenkst. Ich möchte dir auf jeden Fall zusprechen, dass es Menschen gegeben hat seit 2000 Jahren, die eine Hoffnung hatten, die eine Hoffnung haben auf Auferstehung, dass es nach dem Leben weitergeht. Was waren die Vorstellungen der ersten Christen? Lies dafür total gerne einfach mal die entsprechenden Abschnitte in der Bibel. Matthäus 28, Markus 16, Johannes 20 und 21 und Lukas 24. Die Geschichten von den Emmaus-Jüngern, die Geschichte von Thomas, wo die Evangelisten versuchen, etwas wiederzugeben, etwas zu beschreiben, was unfassbar schwer ist zu verstehen, wo man eigentlich keine Worte dafür findet, dass jemand, der tot war, jemand, wo man gesehen hat, wie er gestorben ist, der ist wieder lebendig. Und er ist da, aber er ist komisch. Er erscheint einfach in einem abgeschlossenen Raum. Er ist für manche nicht zu erkennen. Manche halten ihn für einen Gärtner, andere für einen Trottel, der nicht mitkriegt, was gerade Großartiges in Jerusalem passiert ist. Und trotzdem ist er dieser Auferstandene. Trotzdem haben die Jünger das erlebt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist von den Toten. Unterschiedliche Berichte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, weil sie versuchen, das Unbeschreibliche in Worte zu fassen. Und diese Geschichte, die hat was verändert. Die hat die Lebensgeschichte verändert. Die Weltgeschichte, dass da ein Jesus war, der war mal tot und ist wieder lebendig. Das hat die Geschichte verändert und es hat Menschen verändert. Es ist eine verändernde Geschichte, weil es erlebt wurde, weil es erlebbar ist, dass Jesus Christus lebt. Meine Hoffnung gründet sich auf der Annahme, dass Jesus Christus lebt. Und das verändert mein Hier und Jetzt. Meine Hoffnung gründet sich auf der Annahme, dass Jesus Christus lebt. Und das verändert etwas. Das verändert meinen Umgang mit dieser Krise, mit den Todeszahlen, mit dem, was mit unserer Gesellschaft gerade passiert, mit meiner Zeit zu Hause, meinen Umgang mit meinen Kindern, mein Grund, morgens aufzustehen, das ist davon beeinflusst. Immer wieder auch hoffentlich bestimmt davon, dass ich begründete Annahme habe, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass ich Hoffnung habe. Hoffnung, die nicht Optimismus ist. Ich hoffe, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann mal irgendwie was Gutes bei rumkommt, sondern ich bin davon überzeugt, ich habe begründete Hoffnung, dass Auferstehung passiert, dass Jesus Christus der Erste war, den Gott von den Toten auferweckt hat und dass Gott damit die Macht über alles hat, auch über den Tod. Dieses Ostergeschehen, das, was am Kreuz passiert ist, das war eine Initialzündung für eine weltweite Veränderung. Das hat Gesellschaft verändert, das hat Religion verändert, das hat einzelne Menschen verändert, es hat die Namensgebung unserer Kinder verändert. Diese Initialzündung hat nicht mit einem Mal für die ganze Welt ersichtlich alles neu gemacht. Die Frauen am Grab, die das zuerst beobachtet haben, die konnten es nicht fassen. Deren Leben wurde dadurch verändert, von diesen wenigen. Aber von all den Menschen überall anders auf dem Globus hat es Jahre, Jahrhunderte gedauert, bis sie überhaupt davon erfahren haben. Und auch heute gibt es Menschen, die versuchen, sich so wenig davon wie möglich beeinflussen zu lassen. Dass Jesus Christus auferstanden ist, war der Startpunkt für eine Veränderung, die Gott mit seiner ganzen Schöpfung vollzieht. Es ist das, was wir erleben, wenn ein Mensch Ja zu Jesus Christus sagt und sagt, ich möchte mit Gott jetzt leben. Ich erlebe dieses Ostergeschehen, zum Beispiel in der Taufe, noch einmal ganz, ganz für mich und spürbar nach. Ich lasse mich ins Wasser legen, ich sterbe mit Jesus und ich stehe zu neuem Leben auf. Dann ist dieser Mensch, der neu getauft ist, der ist nicht mit einem Mal bumm, ein vollkommen anderer. Aber es beginnt ein Prozess, eine Veränderung in ihm. Man kann das Heiligung sprechen benennen oder Jüngerschaft oder wie auch immer. Es passiert etwas mit ihm, weil diese Hoffnung in sein Leben gekommen ist, dass Auferstehung wahrhaftig ist, dass Jesus Christus wirklich lebt. Und das verändert sein Leben und diese Vorstellung verändert die ganze Welt. Gemeinde, das ist die Gemeinschaft derer, die das glauben, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und glauben nicht im Sinne von, das sind die, die das für möglich halten, die sich das vorstellen können, sondern es sind die, die es erlebt haben. Glauben im Sinne von einer Beziehung. Ich habe eine Beziehung dazu. Ich glaube das, ich nehme das für mich an, es bestimmt mein Leben. Bestimmt die Hoffnung, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, bestimmt das dein Leben? Ist das eine Möglichkeit, die du dir vorstellen kannst? Oder ist es eine Hoffnung, die Auswirkungen auf dein Hier und Jetzt hat? Wo verändert sich dein Hier und Jetzt? Wo verändert sich dein Leben, dein Alltag dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist? Vielleicht ist es dran, das einfach mal herauszuposaunen und deutlich zu sagen, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht ist das eine Idee für deinen nächsten Instagram-Feed, das einfach mal rauszuhauen. Ich glaube das wirklich. Für einen Facebook-Eintrag oder für ein Gespräch mit deinem Nachbarn. Das einfach mal zu sagen, ich glaube das. Das hat Auswirkungen auf mein Leben und ich zeige das dadurch, dass es sich äußert, dass es hörbar, spürbar, lesbar, von mir erfahrbar ist. Vielleicht ist es jetzt aber auch gut, einfach ganz ruhig zu werden und Jesus zu fragen, sag mal, stimmt das? Bist du wirklich auferstanden? Bist du wirklich jetzt gerade da? Lebst du in meinem Leben? Wir haben jetzt Zeit. Es passiert ganz vieles nicht mehr. Wir haben Zeit, über unsere begründete Annahme, unsere Hoffnung zu sprechen und wir haben Zeit, sie zu hinterfragen. Glaube ich das tatsächlich? Habe ich diese Hoffnung? Bestimmt der auferstandene Jesus mein Leben? Mach mal eins, nimm dir Zeit für Jesus. Nimm dir Zeit mit diesem Jesus und ich verspreche dir das wirklich. Ich stelle mich hier hin und ich verspreche dir das, dass Jesus sich finden lässt, weil Gott es versprochen hat, dass er sich finden lässt von demjenigen, der ihn sucht. Und es ist ein Unterschied, ob du mit ihm lebst, jetzt in dieser Zeit, oder ob du ohne ihn lebst und es nur eine Möglichkeit ist, dass es ihn vielleicht gibt. Du kannst mit ihm reden. Du darfst mit ihm reden. Du kannst mit ihm reden, auch in Zeiten, in denen Gemeinde, in denen dein Pastor vielleicht nicht so funktioniert wie sonst, wo kein anderer für dich glauben kann. Es ist jetzt die Zeit, in deiner Hoffnung zu leben und das für dich spürbar werden zu lassen, für die Menschen um dich herum spürbar werden zu lassen, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist und dass das unser Leben bestimmen darf. Jetzt ist die Zeit, Glaube persönlich zu leben. Hast du Auferstehungshoffnung? Lebst du mit Jesus? Lebt er mit dir? Jesus, ich danke dir, dass du erfahrbar bist, dass du erlebbar bist, dass du wahrhaftig auferstanden bist und dass wir in dieser Krise nicht alleine sein müssen, dass wir nicht alleine sitzen müssen und Angst haben müssen. Ich danke dir für Geschichten wie mit Edith eben, dass das wahrhaftig ist, dass wir einen starken, mächtigen Gott haben, der allmächtig ist und über dem Tod steht. Du hast nicht versprochen, dass du alles Leid von dieser Welt mit einem Mal davonfegst. Aber du hast in der Auferstehung von Jesus bewiesen, dass du die Kraft hast, die Macht hast, alles in deiner Hand zu halten und alles zu bestimmen. Und du hast dadurch bewiesen, dass du stärker bist als der Tod. Unser Leben endet nicht mit unserem körperlichen, irdischen Tod. Kein Virus kann uns aus deiner Hand reißen. Danke Gott, dass du größer bist. Danke, dass wir begründete Annahme haben und dass du lebst, dass du lebendig bist und dass wir mit dir leben dürfen. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen wundervollen, richtig schönen Sonntag im Kreis derer, die bei euch sein dürfen. Am Telefon mit den Leuten, die du einfach Lust hast anzurufen. Und vor allem wünsche ich dir eine gute Zeit mit dem auferstandenen Jesus Christus. Gerne bald wieder hier persönlich im Christuszentrum, können wir uns darüber austauschen. Wir können es per E-Mail, am Telefon, wo auch immer machen. Redet darüber, was wir für eine Hoffnung haben in Jesus Christus, der auferstanden ist. Schönen Sonntag euch und bis bald.